Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Moin zusammen und herzlich willkommen zum ersten Weserkurier-Podcast zum Thema True Crime. Ich bin Christoph Bär, Redakteur beim Weserkurier, und ich spreche heute mit meinem Kollegen Ralf Michel aus der Bremer Lokalredaktion. Er hat sich sehr intensiv mit einem der wohl bekanntesten Kriminalfälle Brems befasst. Die ganze Geschichte trägt die Überschrift Mordprozess ohne Leiche. Und ich finde, das macht direkt schon mal neugierig, da will man wissen, worum es geht. Und es ist tatsächlich ein Fall voller Kuriosität, aber wir fangen am besten mal ganz vorne an. Es geht um Jutta Fuchs aus Bremen-Blumenthal, 29 Jahre alt, Mutter eines zweijährigen Sohnes, und sie ist im Juni 1993 einfach spurlos verschwunden. Ralf, kannst du mal erzählen, wie dieser ganze Fall damals begonnen hat?
Ja, er begann tatsächlich damit, dass ihr Verlobter, also sie ist verschwunden an einem Freitagabend, und ihr Verlobter hat sich am selben Wochenende bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, dass sie eben verschwunden ist. Meine Verlobte ist nicht wieder zurückgekommen. So kam dann das Ganze ins Rollen. Und seither, fast 30 Jahre, fehlt jede Spur von der Frau.
Die Polizei hat ja damals relativ schnell auch gedacht, dass es sich um Mord handeln könnte, und hatte den Verlobten, den du angesprochen hast, auch direkt im Fokus. Was hat ihn denn so verdächtig gemacht?
Ja, das ist eigentlich auch das Besondere in diesem Fall. Wir haben ja häufiger mal Vermisstenfälle, wo jemand spurlos verschwindet und die Polizei relativ ratlos ist. Hier ist das Kuriose, dass sie nie meinte, ratlos zu sein. Sie hatte von Anfang an einen Verdacht. Das ist eben ihr Verlobter gewesen, der sich in vielfältiger Art und Weise auffällig verhalten hat. Und es gab auch noch eine ganze Reihe von Indizien. Also das Auffälligste war, dass er einfach eine Geschichte erzählt hat, die sich bei den Ermittlungen der Polizei nicht bestätigt hat. Also er hat sehr schlecht über seine Partnerin gesprochen, die ja auch Mutter eines zweijährigen Kindes war. Und er hat auch gleich eine Lösung präsentiert des Falls, nämlich dass sie mit einem anderen Mann verschwunden ist. Und da war die Polizei von Anfang an skeptisch. Und als sie nachgefragt hat, haben viele Zeugen Jutta Fuchs als eine wirklich fürsorgliche Mutter beschrieben, die vielleicht ihren Mann verlassen hat. Das wollte sie ja tatsächlich. Einen Tag später stand der Umzug an. Sie wollte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen, die aber niemals ihren zweijährigen Sohn zurückgelassen hätte. Das war also von Anfang an ein ganz starker Verdachtsmoment.
Ja, die Polizei hat dann zu ermitteln begonnen, und ich finde halt auch so spannend diese ganzen kleinen Geschichten, diese Indizien, die sich dann gefunden haben, die Beweise. Also dann gab es ja zum Beispiel eine Handtasche, die sich anfand auf einem Parkplatz an der A27, stellte sich raus, da waren Jutta Fuchs persönliche Papiere drin, aber alles war total nass, obwohl es tagelang nicht geregnet hatte. Gab es dafür mal irgendeine Erklärung, oder konnte man mit dem Beweis überhaupt irgendwas anfangen?
Nein, das ist ja das Blöde aus Sicht der Polizei. Man hat eben eine ganze Masse Indizien gehabt. Dazu gehörten auch die Papiere, die auf einer Autobahnraststelle noch am selben Wochenende gefunden wurden. Aber man hat nie wirklich etwas damit anfangen können. Man hat ein Jahr später hat ein junger Angler, ein Jugendlicher aus einem See in der Umgebung, wo sie wohnte, sogar eine Plastiktüte rausgefischt. Und in dieser Tüte waren diverse Gegenstände, die man ihr ganz einwandfrei hätte zuordnen können oder zuordnen hat ihr. Die auch zugeordnet, unter anderem ihr Verlobungsring, meine ich, und auch Papiere. Aber das waren halt eben trotzdem nur Indizien. Es gab einen ominösen Blutfleck auf dem Teppich beim Sofa in ihrer gemeinsamen Wohnung. Es gab einen verschwundenen Revolver des Vaters des Angeklagten, also ihres potenziellen Schwiegervaters. Es gab sogar am Ende Leichenspürhunde, die am Fahrzeug des Verdächtigen angeschlagen haben. Also die Polizei hat mir gegenüber, auch jetzt nach so langer Zeit, als ich dann nochmal recherchiert habe, immer wieder wiederholt, wir waren der Meinung, wir haben den Täter, wir wissen, wer es ist. Was dem ganzen Fall dann aber vielleicht auch nicht gut bekommen ist. Da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, so genau, wenn man das jetzt so hört, ne, was du auch schilderst, würde jeder erstmal denken, das muss ja der Verlobte gewesen sein. Aber trotzdem wurde ja damals erstmal keine Anklage erhoben. Der Fall wurde zu den Akten gelegt. Was war denn da das Problem?
Ja, es waren wirklich nur Indizien, die reichten nicht für eine Anklage. Damals nicht. Und auch viele Jahre später tat sich das Gericht oder die Justiz sehr schwer damit, diesen Prozess überhaupt zu eröffnen. Das ist dann ja letztlich 2018 doch geschehen, aber bis dahin war es ein ganz langer, langer Weg. Man hat 2013 hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, letztlich aber nur um zu vermeiden, es hätte ja theoretisch auch ein Totschlag sein können, kein Mord, und dieser Totschlag, der wäre dann verjährt nach 20 Jahren. Und um das zu vermeiden, hat man versucht, das ganze Verfahren vor Gericht zu bekommen. Aber selbst das war dem Gericht noch zu dünn und es hat diesen Prozess dann nicht eröffnet. Das dauerte dann eben tatsächlich nochmal 5 Jahre, bis der Angeklagte tatsächlich vor Gericht stand. Und auch da waren es dann nur Indizien. Und dieser Prozess hat eben gezeigt, dass man auf Indizien alleine jemanden nicht verurteilen kann. Zumal sich die meisten von denen auch in Luft aufgelöst haben.
Ja, da sind wir auch wieder bei deiner schönen Überschrift, Mordprozess ohne Leiche. Also das war ja auch ein Kernproblem, dass man eben einfach keine Leiche gefunden hat, ne?
Richtig, richtig. Ohne die Leiche von Jutta Fuchs waren diese Indizien einfach nicht besonders viel wert. Und die Polizei ist von einem Gewaltverbrechen ausgegangen von Anfang an. Und ich denke, das kann man auch tatsächlich, weil wenn sie jetzt verschwunden wäre, tatsächlich durchgebrannt wäre, dann hätte sie sich sicherlich irgendwann mal gemeldet. Man lässt ja nicht sein Kind alleine und meldet sich dann 25 Jahre nicht. Und wenn sie ja einen Unfall gehabt hätte oder sich vielleicht sogar selbst das Leben genommen hätte, dann hätte man halt ihre Leiche gefunden. Aber das war nicht der Fall.
Also da gab es bis heute nicht irgendeinen Hinweis darauf, dass da was anderes passiert sein könnte.
Nein. Vor Gericht, wie gesagt, 2018 ist der Prozess dann endlich eröffnet worden, haben sich eben diese ganzen Indizien, die ich vorhin angesprochen habe, mehr oder weniger in Luft ausgelöst. Also um da nochmal drauf zu kommen, der Blutfleck, ganz profan, wo man dachte, na, ist das vielleicht Blut, das war Ketchup. Die Pistole des Vaters des Verdächtigen, wie sich herausstellte, war dann tatsächlich schon 2 Jahre vorher verschwunden. Und am skurrilsten waren im Grunde genommen die Leichenspürhunde, wo man ja so als Außenstehender denkt, oha, wenn die da am Wagen anschlagen, ja, dann muss da ja eine Leiche mit transportiert worden sein. Das war auch die Grundannahme der Polizei. Ja, und dann stellte sich aber heraus, dass der Angeklagte diesen Wagen längst verkauft hatte, als die Hunde angeschlagen haben. Und zwar an eine Altenpflegerin, die dann, als sie befragt wurde, allerdings viele, viele Jahre erst danach angegeben hat, naja, sie hätte halt in dem Wagen auch Kleidungsstücke von verstorbenen Heimbewohnern transportiert. Daher hatte man dann diesen Leichengeruch und das konnte man natürlich dem Verdächtigen nicht mehr anlasten.
Ja, also dann alles auf einmal logische Erklärungen, warum das so sein konnte, ne? Der Ketchup-Fleck und so. Ja, wirklich interessant. Du hast ja auch den Prozess begleitet als Berichterstatter dann, der 2018 begonnen hat. Was hattest du für einen Eindruck von dem Angeklagten, von dem Verlobten von Jutta Fuchs?
Na, er hat sich im ganzen Prozess nicht geäußert. Er hat gesagt, er ist unschuldig. Ansonsten hat er seine Anwälte reden lassen, was sein gutes Recht ist. Niemand muss sich vor Gericht selbst belasten oder Auskunft geben. Ja, was macht er für einen Eindruck? Besonders sympathisch kam er nicht rüber. Das lag aber daran, dass halt das Gericht von Sachen von damals vorgetragen hat. Er hat zum Beispiel einen Brief nach dem Verschwinden seiner Frau, hat er einen Brief geschrieben an alle ihre Bekannten und Familienangehörigen. In denen hat er sie fürchterlich runtergemacht. Also hat sie als schlechte Mutter und ja, schlechte Frau dargestellt. Sowas habe ich noch nicht gehört. Das macht ihn natürlich überhaupt nicht sympathisch. Aber, und das ist eben der Kern dieses Prozesses, er kann unsympathisch sein, wie er will. Damit kann man ihm keinen Mord nachweisen. Und so war es dann letztlich ja auch vom Gericht.
Ja, es wurde ja immer deutlicher, dass es irgendwie nichts Stichhaltiges gegen ihn gibt. Und dann kommt so eine weitere kuriose Geschichte. Dann wollte man plötzlich den ganzen See auspumpen und hat es dann auch getan. Den Tietjensee bei Schwanewede, den wir auch schon erwähnt haben, wo diese Plastiktüte vom Angler rausgefischt wurde. Dann hat man da 35 Millionen Liter Wasser rausgepumpt und gehofft, irgendwas zu finden. Du warst, glaube ich, auch vor Ort sogar und hast dir das angeschaut. Was ging da ab?
Ja, das war, ich habe es in der Berichterstattung als letzten Strohhalm der Staatsanwaltschaft bezeichnet. oder als letzten Fall, den sie noch im Köcher hatten. Das war quasi der letzte Versuch, doch noch irgendwie die Leiche von Jutta Fuchs zu finden. Dieser See war damals bereits abgesucht worden. Also nachdem der Junge da, der Angler, die Plastiktüte rausgefischt hat, hat man den See natürlich sofort durchsucht mit einem Taucher. Aber der hat nichts gefunden. Und dann hat man den viele Jahre später, als der, da war der, dieser Fall längst ein sogenannter Cold Case, hat die Polizei ihn aber wieder aufgegriffen. Und da hat man den See nochmal untersucht, da sogar mit Hilfe eines Tauchroboters und eines Sonars. Da hat man so ein zweidimensionales Grundprofil des Sees, Seebodens angefertigt. Aber auch da hat man nichts gefunden. So, und nun hat die Staatsanwaltschaft gesagt, vielleicht ist da doch irgendwas. Wir wollen diese letzte Chance einfach nicht ungenutzt lassen und hat dann ja zur Brachialmethode gegriffen und hat diesen gesamten See abpumpen lassen, weil man in solchen Seen, die sind sehr verschlammt, weil man dann eben gesagt hat, na gut, vielleicht ist da irgendetwas im Boden eingesunken. Aber als das dann auch wieder fehlgeschlagen ist, war dieser Prozess faktisch zu Ende. Das war es dann endgültig. Auch da hat man überhaupt nichts gefunden.
Das gab ja auch riesige Diskussionen damals. Das war auch ein Riesenthema, auch überregional, dass so ein ganzer See da leer gepumpt wird. Manche haben das auch kritisiert, diesen ganzen Aufwand und die Kosten. Wie stehst du dazu? War das gerechtfertigt oder war das wirklich der letzte Verzweiflungsakt der Staatsanwaltschaft?
Nein, ich finde, das war gerechtfertigt. Schauen wir einfach mal auf Jutta Fuchs oder zumindest auf ihre Hinterbliebenen. Was soll man denen denn sagen? Wir haben da Indizien, wir vermuten mal stark, da könnte die Leiche sein, da könnte vielleicht auch die Tatwaffe sich finden lassen, aber wir tun es nicht, weil ist uns zu aufwendig und nach 25 Jahren, was soll das denn noch alles bringen? Nein, das geht nicht. Also diese Anhaltspunkte oder diese Indizien waren ja nicht aus der Luft gegriffen. Man hatte ja dort etwas gefunden und da wollte man dann auf Nummer sicher gehen. Riesenaufwand und letztlich dann vergebens, aber ich finde, ja, muss man machen. Ansonsten, der Vorsitzende Richter hat es am Ende ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat sich bei der Urteilsverkündung, hat er sich an die Hinterbliebenen von Jutta Fuchs gewandt und hat sich quasi entschuldigt dafür, dass sie diesen Fall nicht aufklären konnten. Aber er hat dann gesagt, wir haben es wenigstens versucht. Also diesen Vorwurf wollte weder das Gericht noch natürlich die Staatsanwaltschaft sich machen lassen.
Ich denke, auch die Angehörigen sind da ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, diese ewig lange Ungewissheit, es gibt ja bis heute eben die Leiche nicht. Man weiß nicht mit Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Das ist natürlich wirklich, muss quälend für sie sein. Sind sie im Prozess irgendwie aufgetreten? Wie hast du die Angehörigen von Jutta Fuchs da erlebt?
Sie waren als Zeugen geladen. Sie hätten aussagen sollen, also der Schwiegervater. Ich nenne ihn mal so, er war es ja nicht de facto, die waren ja nur im Verlobt. Und auch ihr Sohn, der ja mittlerweile auch ein Erwachsener ist. Aber die haben beide nicht ausgesagt, was sie auch nicht müssen. Sie haben da ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht.
Du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass die Polizei sehr früh in eine Richtung ermittelt hat, eben den Verlobten als Hauptverdächtigen hatte. Würdest du jetzt mit allem, was du weißt und rückblickend sagen, das war vielleicht zu früh oder die falsche Ausrichtung?
Ja, auch das kam vor Gericht zur Sprache. Die Verteidigung des Mannes, der damals 58 war bei Prozessbeginn 2018, hat das mehrfach vorgebracht, dass die Polizei eben einseitig ermittelt hat und sich von vornherein auf ihn als Täter festgelegt hat und andere Sachen ausgeschlossen hat. Ja, dem kann man folgen, muss man nicht unbedingt. Was man wohl sagen muss, ist, dass die Polizei, und zwar in der Frühphase dieses Falles, relativ schlampig gearbeitet hat. Also da sind sehr viele Dinge nicht so ordnungsgemäß festgehalten worden. Zum Beispiel soll der Schwiegervater anfangs mal gegen seinen eigenen Sohn ausgesagt haben. Das wurde aber nicht anständig protokolliert, sondern nur in einem Vermerk festgehalten und konnte deshalb vor Gericht nicht verwendet werden. Und weil er jetzt halt die Aussage nicht ausgesagt hat, war diese Zeugenaussage völlig ohne Wert. Und da gibt es noch eine Reihe weiterer Sachen, wo die Polizei damals nicht wirklich gut gearbeitet hat. Die Plastiktüte zum Beispiel mit den Fundsachen von Jutta Fuchs, die wurde schlicht nicht als wichtig erachtet, die ist verschwunden. Ja, das ist, die wurde entsorgt, denke ich mal. Es hat eine Fußmatte gegeben, die soll der Verdächtige angeblich in der Nacht ihres Verschwindens gekerchert haben. Wer kerchert seine Fußmatte? Auch die war nicht mehr aufzufinden. Also da hat es schon Versäumnisse der Polizei gegeben. Ja, und ob sie jetzt zu einseitig ermittelt haben, ja, ich mag es nicht beurteilen. Also im Nachhinein wurde der Eindruck ermittelt, weil es sich eben alles auf ihren Verlobten fixiert hat. Andererseits muss man dann natürlich auch sehen, es gab keine Anhaltspunkte für einen anderen Täter. Also an wen hätte sich die Polizei jetzt halten sollen? Da ist es nachvollziehbar, dass sie sich dann auch ein bisschen in den guten Mann verbissen haben, zumal er sich dann eben auch verdächtig verhalten hat.
Ja, also ich glaube, jeder würde ihn dann erstmal im Verdacht haben. Aber du hast gerade auch diese handwerklichen Fehler angesprochen. Das ist ja schon so ein bisschen erschreckend, dass da bei so einer Mordermittlung solche Dinge passieren. Gab es da mal eine Erklärung von der Polizei dafür, warum das so war? Warum man zum Beispiel das nicht als richtiges Verhör durchgeführt hat?
Nein, sowas wird dann vor Gericht auch nicht mehr groß erörtert. Das muss man jetzt sagen, das ist ein Vierteljahrhundert her. Keiner der Protagonisten von damals war heute noch anwesend. Und fairerweise muss man jetzt auch sagen, dass das natürlich die Position der Verteidigung ist, die gesagt hat, da wurde geschlampt, da wurde nur einseitig ermittelt. Ob es wirklich so ist, mag mal dahingestellt sein. Also mir hat sich als Prozessbeobachter tatsächlich auch, da hat sich auch der Eindruck vertieft, dass da nicht alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Andererseits im Rückblick ist natürlich dann auch einfach drüber zu urteilen.
Ja, wenn wir jetzt mal theoretisch annehmen, die Leiche oder die Leichenteile würden doch nochmal irgendwie irgendwo gefunden, durch einen Zufall oder warum auch immer. Würde das jetzt, klar, für die Angehörigen bricht jetzt endlich Gewissheit, das ist klar, aber würde das juristisch noch irgendwelche Folgen haben? Ich meine, der Prozess ist jetzt eigentlich dann abgeschlossen, oder?
Ja, Stand heute hätte er keine Auswirkungen. Der Angeklagte ist freigesprochen worden und in Deutschland gilt der Grundsatz, dass man nicht zweimal für dasselbe vors Gericht gezerrt werden kann. Von daher hat er so gesehen eigentlich nicht zu befürchten. Also selbst wenn jetzt die Leiche morgen auftaucht und wären 100-prozentige Indizien, die auf ihn als Täter hinweisen. Er ist freigesprochen worden und dabei bleibt es auch. Da muss er nichts mehr befürchten. So will es das deutsche Gesetz. Aber jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Die Große Koalition in Berlin hat in ihren letzten Monaten noch eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, dass sie genau dies in ganz bestimmten Fällen, und einer davon ist Mord, nämlich bei schweren Verbrechen, wo es keine Verjährung gibt, dass genau dies dann doch möglich ist, dass man einen Freigesprochenen aufgrund neuer Hinweise, Indizien doch nochmal vor Gericht stellen kann. Dieses Gesetz ist eingebracht, meines Wissens nach, da muss ich jetzt passen, ich weiß es nicht ganz genau. Also durch den Bundestag ist es, ob es im Bundesrat schon war, kann ich nicht sagen. Das war für Herbst vorgesehen. Ob sie das noch durchgekriegt haben, weiß ich nicht. Und genauso ungewiss ist übrigens, ob das überhaupt durchkommt, weil es gibt viele Juristen, die sagen, das ist nicht verfassungskonform. Denn es ist ein Artikel im Grundgesetz, also steht im Grundgesetz, dass niemand zweimal für dasselbe angeklagt werden kann. Von daher ist diese Gesetzesinitiative eventuell kommt die ohnehin nicht zum Tragen. Das wird man dann sehen.
Okay, mal sehen. Wer weiß, ob der Fall nicht vielleicht doch nochmal irgendwann wieder ein Thema wird, der jetzt fast 30 Jahre her ist. Ich fand auf jeden Fall, als ich mich da reingelesen habe, dass es total spannend ist. Das zieht einen echt sofort in den Bann, wegen dieser auch vielen kleinen Geschichten in der Geschichte. Aber am Ende, so ging es mir jedenfalls, bleibt man irgendwie unbefriedigt zurück, weil es sind einfach viele Fragen da, die sich nicht beantworten lassen, die sich vielleicht auch niemals beantworten lassen werden. Du hast das Ganze jetzt ja nochmal auch ausführlich aufgeschrieben für die Ausgabe an diesem Freitag vom Weserkurier. Was ist bei dir so hängen geblieben nach dieser ganzen Geschichte? Mit welchen Gefühlen gehst du da raus?
Ja, mit einem sehr unguten, weil es ist unbefriedigend. Man weiß eben nicht, was passiert ist. Ich gebe ja zu, ich bin auch geneigt zu denken, er war's. daran ändert natürlich auch der Freispruch nichts. Man hat ja so seine eigenen Gedanken dazu. Aber wie schrecklich, er kann auch völlig unschuldig sein. Das würde bedeuten, dass dieser Mensch seit einem Vierteljahrhundert mit dem Makel lebt, seine Verlobte umgebracht zu haben, die Mutter seines Kindes. Also was muss das für diese Familie bedeuten, das Familienleben intern? Das ist irgendwie eine gruselige Vorstellung, also in jede Richtung. Entweder läuft da ein Mörder frei herum und ist tatsächlich damit durchgekommen, oder da wurde jemand quasi sein halbes erwachsenes Leben lang zu Unrecht verdächtigt. Und das im engsten Familienkreis. Beides keine schönen Perspektive.
Ja, am Ende gibt es fast nur Verlierer, ne? Aber wir werden es jetzt auch nicht aufklären können. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für deine Ausführungen, Ralf. Und an alle, die zugehört haben, sage ich auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.